Liebe Gemeinde, manche Fragen machen uns Angst. Am liebsten würden wir sie ausblenden und vergessen, und doch sind sie zu stark, diese Fragen. Sie lassen sich auf Dauer nicht abweisen. Wir können ihnen einfach nicht entkommen. Sie setzen sich einfach selbst immer wieder auf die Tagesordnung, diese Fragen. Frech und sperrig. Heute steht die Frage sogar im Terminkalender. Selbst die harmlosen Wandkalender, die man so zum Jahresbeginn als Werbegeschenke bekommt, haben diesen Tag, den 22. November, in der Regel benannt. Totensonntag steht da. In unserem Land hat das eine lange Tradition. Am Sonntag vor der Adventszeit, da herrscht Hochbetrieb auf den Friedhöfen. Da gehen viele mit Blumen und Kränzen an die Gräber, um der Verstorbenen zu gedenken, um ihnen diese Reverenz zu erweisen. Aber aller Betrieb, alle Rituale, auch am Totensonntag, können nicht die Hilflosigkeit verdecken, die der Tod bei uns auslöst. Manche versuchen es mit Humor, wie der Filmemacher Woody Allen. Der hat gesagt, tja, ich habe keine Angst vor meinem Tod. Ich will bloß nicht dabei sein. Es wird nicht funktionieren. Und andere machen sich selber Mut, indem sie sagen, dass es gar nicht so schlimm sein wird. Etwa der Schriftsteller Gottfried Benn, der ja lange hier in Hannover gelebt hat, der schreibt in einem seiner letzten Briefe 1956, jene Stunde, und er meint die Sterbestunde, wird keine Schrecken haben. Seien Sie beruhigt. Wir werden nicht fallen, wir werden steigen. Woher weiß er das, fragt man sich. Und in seinen Gedichten ist er oft viel kritischer. Da beschreibt er unser Leben mit einem zerbrechlichen Boot, das sich unaufhaltsam gefährlichen Klippen nähert. Und schon so nah den Klippen, du kennst dein schwaches Boot. Kommt, öffnet doch die Lippen. Wer redet, ist nicht tot. Aber was hilft alles Reden gegen den Tod? Die Angst vor dem Tod bedrückt die Menschheit durch alle Zeitalter hindurch. Auch in Korinth war das nicht anders. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie in dieser lebhaften und verruchten griechischen Hafenstadt eine christliche Gemeinde entstanden war. Und die Stadt war zu jener Zeit ein bedeutendes Handelszentrum. Das lag vor allem an ihrer günstigen strategischen Position, die sie hatte. Korinth, das Nadelöhr, das den südlichen Teil des Landes mit dem Rest Griechenlands verbunden hat. Hier in Korinth, da boomte das Geschäft. Hier drängten sich die Seefahrer und die Geschäftsleute aller Herren Länder. Den Korinthern war nichts Menschliches fremd. Und natürlich war die junge Gemeinde schon bald herausgefordert, enorm herausgefordert, Stellung zu beziehen zu allen möglichen Schicksalsfragen. Und natürlich auch zu dieser Frage des Todes. Ihr Markenzeichen war ja die Auferstehung. Sie sagten, wir folgen einem Auferstandenen. Viele Korinther hätten das gern geglaubt, dass es Hoffnung gibt gegen den Tod. Aber noch viel mehr Korinther konnten sich das einfach nicht vorstellen. Weil ihre Ideologie dagegen stand. Weil ihre vertraute religiöse Prägung dagegen stand. Und so nahmen sie die Auferstehungsbotschaft schon bald unter Beschuss, und das zeigte Wirkung. Die Gemeinde wurde verunsichert. Paulus musste im ersten Korintherbrief, den er einige Jahre nach dieser Gemeindegründung schrieb, ein ganzes Kapitel der Auferstehungsthematik widmen, um den Korinthern deutlich zu machen, dass es wirklich eine leibliche Auferstehung gibt. 1. Korinther 15. Und das hat bestimmt sehr geholfen, dieses Kapitel 1. Korinther 15, das hilft uns ja bis heute. Das hat den Korinthern neue Sicherheit gegeben. Und doch hat sich dieses Thema immer wieder neu bewegt. Wenn ein Gemeindemitglied starb, wo war das jetzt? Würde man es wiedersehen? Wie wird es weitergehen nach dem Sterben? Was kommt dann? Diese Fragen waren so brennend, dass Paulus auch in seinem zweiten Brief noch einmal darauf eingeht. Den schreibt er so 55, 56 nach Christus, also etwa 5 bis 6 Jahre nach der Gemeindegründung. Und diese Passage, die wollen wir uns heute am sogenannten Totensonntag genauer ansehen. Sie haben sie vor sich, es ist ein sehr persönlicher Text. Denn Paulus hatte auch persönlich ja immer wieder mit dem Tod massiv zu tun. In Kapitel 1 von 2. Korinther schreibt er, wir verzagten am Leben und es war bei uns selbst beschlossen, dass wir sterben müssten. Das war seine Situation oftmals. 2. Korinther 1, Vers 8 und 9. Und in 2. Korinther 4 sagt er in Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Das heißt, wir sind immer wieder herausgefordert durch den Tod. Wir kommen in die Nähe von Lebensgefahr, von Todesbedrohung. Sterben, das war für Paulus nicht eine dogmatische Frage nur, sondern diese Möglichkeit hatte er persönlich sehr oft vor Augen. Und darum versteht er, meine Leute brauchen belastbare Antworten. Wenn sie persönlich mit dem Tod klarkommen wollen, belastbare Antworten, biblisch gegründete Antworten. Und wenn sie ihren Zeitgenossen erklären wollen, wie wir als Christen mit Tod und Sterben umgehen, dann müssen sie es genau wissen. Und so schreibt Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, diese sensiblen Sätze hier, voller Klarheit, voller Trost. Man könnte sie nennen Wegweiser für Heimreisende. Wegweiser für Heimreisende, so würde ich diesen Text überschreiben. Wir wollen ihn jetzt zunächst zusammen lesen. Sie haben ihn vor sich, denn wir wissen, schreibt Paulus, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, nämlich zu diesem Leben, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen, also leben wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Herr Jesus, und nun hilf uns zu verstehen, was du uns damit sagen willst. Amen. Wie immer nimmt Paulus kein Blatt vor den Mund. Das merken Sie hier, er vergleicht unser vergängliches Leben, unseren sterblichen Körper mit einer Hütte. Also wörtlich könnte man sagen mit einem Zelt. Und dieser erste Teil ließe sich so übersetzen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. So kann man das übersetzen. Und das wissen ja nicht nur Camper, ein Zelt steht selten für längere Zeit am selben Ort. Eher schon ein Wohnwagen, aber nicht ein Zelt. Es wird für eine gewisse Zeit aufgebaut und dann wieder zusammengeklappt. Das ist ein Zelt. Und dieser Vergleich lag dem Paulus natürlich nahe, weil er im weltlichen Beruf Zeltmacher war. Das Bild drängte sich ihm gewissermaßen auf und er formuliert ganz schnörkellos, dieses Zelt wird abgebrochen, abgebaut, aus und vorbei. Aber jetzt kommt das Großartige. Paulus sagt, wenn das passiert, wenn dieses Zelt abgebrochen wird, dann kriegen wir einen neuen Bau. Und an die Stelle des alten, abbruchreifen Zeltes tritt ein stabiles, sicheres, massives Haus. Das ist die Perspektive. Das heißt, wenn wir sterben, dann tauschen wir ein wackeliges Zelt, das bei jedem Regen Wasser durchlässt, mit einem festen Haus, in dem uns auch das schlimmste Unwetter nichts anhaben kann. Das ist die Aussage hier. Mit anderen Worten, sterben ist wie ein Umzug. Raus aus der Bruchbude, rein in den Luxuspalast. Das ist Sterben. Raus aus der Bruchbude. Rein in den Luxuspalast, so anfällig unser sterblicher Körper jetzt noch ist. Und das merkt ja jeder von uns von Zeit zu Zeit. Und je älter man wird, umso häufiger merkt man es wahrscheinlich. So stabil und unangreifbar wird unser unsterblicher Körper in der Zukunft sein. Das sagt Paulus hier. Wie ist das möglich? Er sagt, es ist von Gott erbaut, es ist nicht mit Händen gemacht. Es ist ewig im Himmel. Diese vergängliche Hütte, die wurde ja auch ursprünglich von Gott geschaffen. Aber dann passierte was? Der Sündenfall. Hat Gott zugelassen, weil Menschen nicht Marionetten waren. Und dadurch kam Krankheit und Tod in die Welt durch den Sündenfall. Und unsere Großeltern und Eltern waren drin in dem Kreislauf von Schuld und Verstrickung und haben uns da hineingeboren und wir sind genauso drin. Und so konnten sie wieder nur sterbliche Menschen hervorbringen und wir können auch wieder nur sterbliche Menschen hervorbringen. Wir haben Teil an dieser Verstrickung, Teil an dieser Schuldgeschichte. Wir sind Täter und Opfer zugleich. Wir machen mit beim Aufstand gegen Gott und wir merken es am eigenen Leibe. Durch die Sünde, sagt die Bibel, kam der Tod, die Zerstörung, die Krankheit. Aber bei diesem neuen Bau, da wird es ganz anders sein. Paulus sagt, nicht mit Händen gemacht wird er sein. Nicht mit menschlicher Beteiligung heißt das. Nicht von sterblichen, sündigen Menschen irgendwie begleitet, sondern eine neue Qualität von Schöpfung. Neue, völlig neue Schöpfungsqualität wird das haben. Von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht, ewig im Himmel. Der neue Körper wird uns von Gott in einem neuen Schöpfungsakt gegeben werden. Er ist nicht von dieser Welt, in der Gott den Sündenfall zugelassen hat. Und dieser neue Körper, der wird so beschaffen sein, dass er nicht mehr wie ein Zelt irgendwann abgebaut wird, sondern er wird ewig bleiben im Himmel. Das ist hier ganz klar gesagt. Es ist nicht so eine vage Hoffnung, sondern es ist hier ganz klar gesagt. Das ist die christliche Antwort auf den Tod. Und auf die Sterblichkeit des Menschen. Dieser erste Vers. Damit können Sie alles andere aushebeln. Und darum feiern wir heute Ewigkeitssonntag und nicht Totensonntag als Christen. Und damit steht auch der christliche Glaube völlig gegen die griechische Philosophie jener Zeit, die nämlich mit dem Leiblichen nichts anfangen konnte. Die im Grunde genommen alles Materielle, alles Leibliche überwinden wollte. Erst wenn der Geist frei ist vom Körper, dann kommt er zum Ziel. Aber so sagt es der christliche Realismus nicht. Er zielt genau auf das Gegenteil. Er zielt auf den neuen Leib. Den wird Gott schenken. Und an anderer Stelle gibt uns Paulus sogar einen dezenten Hinweis, wie dieser neue Leib beschaffen sein wird. Das wollen wir doch wissen. In Philipper 3, Vers 21, da sagt er, Jesus Christus wird unseren nichtigen Leib, also jetzt hier diesen vergänglichen Leib, den wird er verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib. Und zwar wird er das tun mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also er wird uns einen Leib geben, der dem entspricht, den er selbst nach der Auferstehung hatte. Nicht mehr kränklich, nicht mehr vergänglich. Ein Leib mit jetzt unvorstellbaren Möglichkeiten. Und die Theologie nennt diesen Leib den Herrlichkeitsleib, weil er so herrlich sein wird wie der Leib von Jesus nach der Auferstehung. Das ist die große Perspektive. Und das ist eine klare Ansage, was Paulus hier macht. Aus diesen Worten, liebe Gemeinde, da kommt uns eine wuchtige Gewissheit entgegen. Haben Sie gemerkt? Paulus sagt nicht, wir hoffen, dass wenn unser irdisches Haus zerfällt, wir dann einen besseren Leib haben werden. Paulus sagt nicht, wir nehmen das mal an, wir könnten es uns vorstellen, wir rechnen eventuell damit. Das sagt er alles nicht, sondern er sagt was? Er sagt, wir wissen. Das ist übrigens das allererste Wort in diesem griechischen Satz, wir wissen. Das ist das ganz normale griechische Wort für Wissen. Das ganz normale griechische Alltagswort für Wissen. Paulus sagt, wir wissen das. Und woher wissen wir es? Weil Jesus es ihm offenbart hat. Und weil Jesus das schon seinen Jüngern im Grunde genommen angedeutet und angekündigt hatte. Weil er gesagt hat, er wird mit ihnen gemeinsam wieder Wein trinken. Und das kann er natürlich nur, wenn er ihnen einen neuen Leib gibt. Womit sollen sie sonst Wein trinken? Wir wissen es, weil Jesus es gesagt hat. Und wenn einer Autorität über den Tod bewiesen hat, dann Jesus Christus. Er allein. Denn er hat den Tod besiegt. Er ist der, der sagen kann, was danach kommt. Er allein. Es kam keiner zurück, sagt man immer. Doch er kam zurück. Und deswegen können wir uns auf das verlassen, was er uns sagt darüber, was jenseits der Todesgrenze passieren wird. Er allein hat diese Autorität. Und darum dürfen wir wissen, es geht gut aus, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Es geht gut aus. Václav Havel, der tschechische Schriftsteller und Staatspräsident früherer, hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht, hat Václav Havel gesagt. Nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas trotzdem Sinn hat, egal wie es ausgeht. Nun, das ist eine ehrenwerte Haltung von Havel, aber es ist nicht die Perspektive der Christen. Die Christen sagen, Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, auch wenn es zwischendurch nicht danach aussieht. Das ist die Perspektive der Christen. Ja, Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, auch wenn es zwischendurch nicht danach aussieht. Das ist unsere Gewissheit als Christen. Es geht gut aus. Für Gottes Leute geht es gut aus. Und schon im Alten Testament hatte Gott seinen Leuten ja erste Hinweise darauf gegeben, dass er ihnen einmal einen neuen Körper schenken würde. Denken wir nur an Hiob, ein sehr, sehr frühes Buch des Alten Testaments, Hiob 19. Da sagt Hiob, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott selbst sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Verstehen Sie, dass diese Gewissheit, die deutet sich da schon an. Und im Neuen Testament hat Gott dieses Versprechen dann noch viel klarer und viel differenzierter gegeben. Und deswegen kann Paulus jetzt sagen, wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. Und Paulus sagt, wir wissen. Das ist interessant, mit diesem Wir schließt Paulus alle Christen ein. Das ist nicht eine esoterische Spezialerkenntnis des Apostels, die Gott nur so einigen Auserwählten ins Ohr flüstert, sondern das ist die Gewissheit aller Christen. Wer zu Jesus Christus gehört, wem Jesus Christus die Schuld vergeben hat, wer an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn und König glaubt und ihm vertraut, der darf das mit der gleichen Festigkeit für sich in Anspruch nehmen wie Paulus. Der darf in dieses Wir sich mit hineinstellen. Wir heute Morgen sagen, wir wissen. Allerdings ist dieses Wir nicht unbegrenzt. Es gilt nur für die Christen. Das wird gleich noch in Vers 7 deutlicher werden, wenn Paulus sagt, wir wandeln im Glauben. Wir wissen und wir wandeln im Glauben. Das heißt, diejenigen, die das wissen, denen das gilt, das sind die, die im Glauben wandeln. Verstehen Sie, Paulus gibt hier nicht eine allgemeine, universale Zusage für die gesamte Menschheit ab. Das wäre völlig missverstanden. Sondern dass wir, das gilt seit dem Neuen Testament, exklusiv für die Nachfolger Jesu Christi. Denen gilt das. Und bevor Jesus kam, galt es denen, die den Gott des Alten Testaments geglaubt haben, der Vater Jesu Christi ist und dem, was er bis dahin offenbart hatte. Und was wird mit denen, die bis zum Ende ihres Lebens bei ihrer Ablehnung gegen Jesus Christus bleiben? Das sagt Gottes Wort an anderer Stelle, zum Beispiel in dem Text, den Carsten Otto uns vorhin vorgelesen hat. Sie werden in der Verdammnis enden, in der ewigen Gottesferne. Sie werden dort sein, wo man keinen Zugang mehr zu dem lebendigen Gott findet, wo Qual und Sorge und Not und Verdammnis herrschen in alle Ewigkeit. Und darum dürfen wir als Gemeinde angesichts des Todes und seiner Bedrohung keine billigen Trostpillen verteilen, so gern wir ja trösten wollen, wenn wir sehen, da ist jemand traurig. Denken Sie an die vielen Leute, die jetzt getrauert haben im Zusammenhang mit dem Tod von Robert Enke, und viele haben wahrscheinlich auch deshalb getrauert, weil sie an ihre eigenen Verluste und Sterbefälle in ihren eigenen Familien erinnert wurden. Das haben unsere Leute, die Gespräche geführt haben, dort rund um das Stadion immer wieder festgestellt. Und bei der Verteilaktion, wo Johannes 11, dieser Zettel mit Johannes 11 verteilt wurde, Vers 25, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben. Da haben wir bewusst dieses, wer an mich glaubt, wird leben, dick gedruckt. Damit deutlich wird, es ist nicht einfach nur eine allgemeine Vertröstung. Es ist eine Einladung. Aber die Rettung gilt dem, der glaubt. Und man konnte den Menschen nicht sagen, macht euch keine Sorgen um Robert Enkel. Der sitzt jetzt bei seiner verstorbenen Tochter und ist glücklich. Das konnte man nicht guten Gewissens sagen. Aber man konnte ihnen persönlich sagen, wendet euch an Jesus. Jesus will euch retten. Jesus will euch trösten. Jesus ist stärker als der Tod. Er will euer Leben unter seinen Schutz nehmen. Und er will euch auch in dieser so ungetrösteten Situation nahe sein und euch helfen. Das können wir sagen. Also dieses Wir, das gilt den Christen. Und da gilt es aber als eine wuchtige Gewissheit, als ein großer, großer Trost. Und schauen Sie, Paulus macht es sich nicht leicht. Paulus verharmlost in diesen Zeilen nicht das Problem, das besteht. Paulus sagt nicht, auch wir Christen, wir haben mit dem Tod keine Schwierigkeiten mehr. Paulus sagt im Gegenteil, in 1. Korinther 15, Vers 26 sehr deutlich, der letzte Feind, der noch da ist, das ist der Tod. Das wusste Paulus. Paulus kennt genau die Spannung, in der wir jetzt noch leben. Dass wir einerseits wissen, dass das ewige Leben uns erwartet, dass wir auf dem Weg in die Heimat sind, ja. Aber andererseits, wir müssen noch durch den Flaschenhals des Sterbens. Das wusste Paulus auch, das war ihm auch sehr bewusst. Und denken Sie an Psalm 23, da heißt es, wenn ich wanderte durchs Tal des Todes. Auch der Psalmist weiß von diesem Todestal. Und er singt da nicht einfach drüber weg. Er lügt sich nicht in die Tasche und sagt, ach, es wird alles nicht so schlimm werden. Auch Paulus weiß das. Und liebe Zuhörer, wir spüren doch in diesem Leben auch immer wieder so schmerzlich die Auswirkungen des Todes. Wenn ein Mensch plötzlich von unserer Seite gerissen wird. Oder wenn jemand eine ganz schlimme Diagnose bekommt. Es ist nicht einfach damit. Auch für Christen nicht. Und darum ist es so gut, dass Paulus uns in den nächsten Versen, nachdem er erstmal die große Zukunft geklärt hat, dass Paulus uns in den nächsten Versen eine kompakte Hilfestellung gibt, wie wir mit dieser Situation fertig werden können. Und da gibt er wirklich einen Wegweiser für Heimreisen. Und das Erste, was wir hier finden, ist unsere Position zur Zeit. Die steht in Vers 7. Da sagt Paulus, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glauben, was heißt ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Wir klammern uns an ihm. Wir verlassen uns auf seine Zusage, die er uns in seinem Wort felsenfest gegeben hat. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt Paulus. Und wir wissen ja jetzt, Glaube, das ist nichts Unbestimmtes. Der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist nicht etwas Vages. Das ist nicht eine unbestimmte, schwammige Hoffnung, sondern ganz im Gegenteil. Wir hatten vor einiger Zeit ja die Predigten über Hebräer 11 und da haben wir gesehen, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Der Glaube klammert sich nämlich an das, was Gott versprochen hat. Darauf stützt er sich, das hofft er. Und davon weiß er auch, dass Gott dazu stehen wird. Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Wir wandeln im Glauben. Das ist unsere Position, sagt Paulus. Und Glaube und Wissen gehören in der Bibel ganz eng zusammen. Schauen Sie, in Vers 1 schreibt Paulus, wir wissen. Und in Vers 7 schreibt Paulus, wir wandeln im Glauben. Das gehört ganz untrennbar zusammen. Durch den Glauben wird uns sogar neues Wissen erschlossen. Durch den Glauben erkennen wir, sagt der Hebräerbrief. Also, Vers 7 sagt nicht, ich bitte das ganz genau zu lesen, Paulus sagt nicht, wir wandeln im Glauben und nicht im Wissen. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist was völlig anderes. Glauben und Wissen gehören ganz eng zusammen. Aber wir wandeln nicht immer im Schauen. Das heißt, Gott mutet uns noch manche Verborgenheit zu. Gott löst noch nicht jedes Problem vor unseren Augen auf. Das ist eine schlimme Irrlehre, wenn manche behaupten, ein Christ muss immer gesund, reich und glücklich sein. Das stimmt nicht. Das steht auch nirgendwo in der Bibel. Das ist eine verwirrende, falsche, schlimme Lehre, weil Leute dann, die nicht reich und nicht kerngesund sind, immer sich fragen, glaube ich eigentlich richtig? Und weil der Glaube nur angeboten wird, gewissermaßen als der kürzeste Weg zum Reichtum. Das ist ganz, ganz schlimm, weil es die Menschen betrügt. Paulus sagt, nein, wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Es löst sich nicht alles auf in dieser Welt vor unseren Augen. Es wird nicht in dieser Welt jede Frage beantwortet. Wir müssen Geduld lernen. Wir müssen mit Leid leben. Wir müssen mit Beschränkungen leben. Wir sind noch längst nicht alle Probleme, alle Schmerzen und alle Sorgen los. Das ist nicht so. Und Paulus weiß das. Gott hat uns das auch nicht versprochen. Schauen Sie, und er sagt das in Vers 6 auch nochmal, im zweiten Teil von Vers 6. Da sagt er, wir wissen, solange wir im Leibe wohnen, damit meint er diesen sterblichen Körper, weilen wir, also wandeln wir fern von dem Herrn. Das ist einfach eine Realität. Und schauen Sie mal, das schreibt Paulus. Der gleiche Paulus, der sagt, Christus lebt in mir. Der gleiche Paulus, der in diesem selben Kapitel, 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, dann hat er ein völlig neues Leben. Derselbe Paulus, der wusste, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In jeder Sekunde heißt das. Derselbe Paulus schreibt hier auch, dass wir, solange wir hier auf der Erde sind, in einer gewissen Hinsicht fern vom Herrn sind. Das heißt, wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Wir sind noch nicht zu Hause. Klar, wir wissen, Jesus ist jederzeit da. Er wacht über unserem Leben. Wir können in jeder Sekunde zu ihm beten. Er lässt uns niemals im Stich. Aber wir können ihn mit unseren Augen noch nicht sehen. Wir sind noch fern von ihm in gewisser Hinsicht. Wir müssen bestimmte Dinge noch aushalten. Wir wandeln nicht auf Wolke 7 jeden Tag. Es gibt so ein christliches Lied, das heißt fröhlich, fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das stimmt nicht. Das stimmt zwar in dem Sinne, dass auch hinter den Wolken die Sonne scheint, aber nicht immer sichtbar. Und das weiß Paulus und das schreibt er hier. Wir sind noch unterwegs. Verstehen Sie, wir sind Heimreisende zwar, aber wir sind noch unterwegs. Das ist unsere Position. Und daraus erwächst zweitens unser Problem. Erstens unsere Position, zweitens unser Problem. Das verhandelt Paulus in den Versen 2 bis 4. Er sagt, darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, also in diesem sterblichen Leib, seufzen wir, sagt er nochmal, und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wie ehrlich ist das? Schauen Sie, Paulus redet das Problem nicht schön. Trotz aller Gewissheit, trotz aller Sicherheit, obwohl er sagen kann, wir wissen, sagt Paulus auch, manchmal seufzen wir noch ganz schön, wir seufzen. Und Paulus sagt das ganz offen in Vers 4, ich möchte lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Was meint er damit? Entkleidet ist ein Bild für den Vorgang des Sterbens. Wir werden entkleidet. Wir legen diesen sterblichen Körper ab wie ein altes Kleid. Der Verfall ist ja schon bei Lebzeiten erkennbar, wenn wir so unsere Falten angucken und sehen, dass unsere 5000 Meter Zeiten schlechter werden und so. Dann merken wir den Verfall schon ganz deutlich. Ja, wir werden entkleidet. Schauen Sie, nur das gilt auch für den Christen. Auch der Christ muss noch sterben. Auch der Christ muss noch diese letzte Wegstrecke gehen. Auch der Christ muss durchs Todestal wandeln. Auch der Christ muss durch den Flaschenhals des Sterbens. Auch der Christ. Nur eine Generation von Christen wird das nicht erleben müssen, weiß Paulus. Und wissen Sie, wer das ist? Das sind diejenigen, die dann leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt, auf der Zielgeraden der Weltgeschichte. Von denen sagt das Neue Testament, dass sie dem Herrn Jesus entgegengerückt werden bei lebendigem Leibe. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 7. Wir, die wir leben und übrig bleiben, und da rechnet Paulus noch damit, dass er möglicherweise auch dazu gehören könnte, ist es wir, dieses gesamtchristliche Wir, die wir dann leben und übrig bleiben, werden entrückt auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Das sind die, die leben, wenn der Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. So, die werden nur überkleidet. Und Paulus wünscht sich, dass er zu diesen Christen gehört. Dann müsste er nämlich nicht mehr sterben. Ist ja logisch. Dann würde er in diesem Vorgang, wenn Jesus wiederkommt, den neuen Leib erhalten. Und Paulus sagt an anderer Stelle in 1. Korinther 15, das würde en atomo geschehen, also in einem Moment. Das wäre schön. Und dann müsste er eben nicht mehr entkleidet werden, sondern nur noch überkleidet. Dann würde sein sterblicher Körper nicht mehr sterben, sondern er würde sofort den neuen Körper bekommen. Das Sterbliche würde sofort aufgesogen werden, gewissermaßen vom Unsterblichen. Verschlungen der Tod vom Leben. Und da wäre Paulus gern dabei. Ich denke, jeder Christ wünscht sich das von Zeit zu Zeit. Danach sehnt sich Paulus, dass er die Wiederkunft Jesu noch auf dieser Erde erlebt. Und dass bei der Gelegenheit dann die alte Hütte überkleidet wird mit unserer Behausung, die vom Himmel ist. Ja, das wünscht man sich, denke ich, so, dass man möglichst dann alt und lebenssatt ist und dass dann der Herr wiederkommt. Dass die Kinder noch da sind und die vielleicht auch ihre Familien haben, schon die ersten Enkel. Und dann so, wenn es nach uns ginge. Und Paulus hätte das auch am liebsten, dass er sagt, ich möchte noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Dann bleibt mir dieser Schritt des Todes erspart. Dann tritt nicht erst der Tod dazwischen, bis ich den neuen Leib kriege. Dann muss ich nicht mehr diese letzten Zerfallsprozesse meiner Hütte miterleben. Da muss ich nicht auf dem Sterbelager liegen. Dann muss ich nicht diese letzten schweren Wochen oder Tage durchmachen. Schauen Sie mal, selbst Paulus, der doch so leiderprobt war, hat diese letzte Strecke des Sterbens nicht auf die leichte Schulter genommen. Und das sollte uns trösten, wenn wir bedenken, wie wir manchmal daran denken und darauf blicken. Und es ist so hilfreich, dass Paulus das so offen sagt, dass er sich nicht als den Helden präsentiert. Und dass er uns auch nicht sagt, wenn du ein wirklicher Christ bist, dann musst du das alles locker hinnehmen, ohne mit der Wimper zu zucken. Nein, so ist es doch nicht. Aber, und das ist das Schöne, Paulus bleibt nicht bei dem Problem, nicht bei dem Seufzen stehen, sondern er zeigt, wie dieses Seufzen überwunden werden kann. Er zeigt, wie wir trotzdem ganz getrost und ganz beruhigt und ganz dankbar und glücklich leben können. Paulus sagt, seht her, trotzdem sind wir dem Sterben nicht ausgeliefert. Gott hat uns ja, sagt er am Ende, sagt er in Vers 5, dazu bereitet. Wozu bereitet Paulus? Damit greift Paulus nochmal auf das zurück, was in Vers 4 am Ende steht, dass das Sterbliche verschlungen werde vom Leben, dass wir diesen neuen Leib kriegen. Dazu hat Gott uns doch schon längst bereitet. Das hat Gott doch vorgesehen für dich. Wenn du ihm gehörst, dann ist das schon längst vorbereitet für dich. Man könnte etwas zugespitzt sagen, dein neuer Leib hängt schon im Kleiderschrank. Es ist schon präpariert, könnte man übersetzen. Keine Sorge, sagt Paulus. Aber nur eben noch nicht sofort wird es geschehen. Nur noch nicht sofort. Aber dafür hat der Herr uns jetzt schon etwas geschenkt. Er hat uns jetzt schon etwas geschenkt, solange wir noch in dieser Hütte sind. Damit wir sicher durchkommen. Und das ist Vers 5. Der uns aber dazu bereitet hat, zu diesem neuen Leben. Das ist Gott. Und jetzt passen Sie auf. Der uns als Unterpfand, man könnte in Klammern hinzufügen, schon jetzt, den Geist gegeben hat. Also, Paulus sagt, das ist unser Problem, diese Sterblichkeit, dass wir Angst haben vor dem Tod. Aber jetzt pass auf, drittens, das ist unser Potenzial. Gott hat uns schon jetzt als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hier um Christen handelt, die Paulus in dieses Wir einschließt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, als wir zu Jesus kamen. Als Gott uns zur Bekehrung führte, als wir im Glauben das akzeptieren durften, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Rettung. In diesem ganzen Prozess hat Gott uns auch den Heiligen Geist geschenkt und der ist jetzt beständig bei uns. Durch den Heiligen Geist ist Jesus beständig bei uns und dieser Heilige Geist wird, sagt Paulus, wie ein Unterpfand, wie ein Angeld. Da steht im Griechischen das Wort Arabon und das war ein Begriff aus der Finanzwelt. Paulus sagt, wir haben den Heiligen Geist als eine Anzahlung, als eine erste Rate, als ein Unterpfand, das Gott uns schon jetzt geschenkt hat. Das haben wir jetzt schon. Und mit diesem Unterpfand, mit dieser Anzahlung, mit dieser ersten Rate, das ist ein Begriff, wie gesagt, aus der Finanzwelt, mit dieser ersten Rate, da kommen wir durch. Das reicht aus, um auch vor der Bedrohung des Todes nicht zu kapitulieren. Das reicht aus, um auch mitten in dieser vom Leid geprägten Welt nicht zu verzweifeln. Das ist unser Potenzial. Dieser Heilige Geist, durch den Jesus selbst bei uns ist. Und den hat jeder Christ. Und Sie müssen wissen, historisch damals, das war so, wer die erste Rate leistet, der verpflichtet sich, die ganze Rechnung zu bezahlen, auch alle weiteren Raten. Und wenn Gott sagt, ich habe euch als erste Rate den Heiligen Geist gegeben, was sagt Gott dann? Dann sagt er, ich werde euch auch alles weitere noch geben, was ihr braucht. Ihr kommt zum Ziel, ihr habt den Heiligen Geist als Garantie. Ihr habt den als Angeld, als erste Rate. Das habt ihr jetzt schon. Und mit dieser ersten Rate habt ihr die Garantie, dass ich euch ganz zum Ziel bringe, dass ich auch die folgenden Raten noch zahlen werde. Und dass ihr ganz bis zum Ziel kommt. Und das Ziel ist eben dieser neue Leib in Gottes Herrlichkeit. Ihr habt keinen Grund, kleinlaut zu sein, ruft Paulus den Christen zu. Gott hat euch schon jetzt ein so großes Potenzial geschenkt. Und das ist der Heilige Geist. Durch den ist Jesus bei uns. Der hilft uns, die Bibel zu verstehen. Er unterstützt uns beim Beten. Er tröstet uns in dunklen Stunden. Er ist die Garantie dafür, dass Jesus uns durch den Tod sicher ans Ziel bringen wird. Er hält uns fest, wenn wir manchmal eigenartige Abwege gehen wollen. Der Heilige Geist mit all seinen Folgeerscheinungen, das ist das große Potenzial, sagt Paulus, mit dem wir jetzt schon ausgerüstet sind. Obwohl wir noch in diesem hinfälligen, sterblichen Körper klarkommen müssen. Er ist das Angeld. Und damit garantiert Gott uns, ich habe die erste Rate bezahlt, ich werde auch alles andere bis zum Ziel bringen. Habt keine Angst. Es geht gut aus. Nein, es hat nicht nur Sinn, es geht gut aus. Und darum kann Paulus in Vers 6 nach allem Seufzen, nach aller Problembesprechung, dann erleichtert feststellen, so sind wir denn alle Zeit getrost. Ja, es ist schwer und es gibt diese Angst und es gibt diese sorgenvollen Tagen und Stunden. Aber wir sind alle Zeit getrost, trotz der Hürden, trotz der Hindernisse. Denn unser Herr lässt uns schon jetzt mit dieser Perspektive leben, die weit, weit, weit über den Tod hinausreicht. Und das ist der letzte Punkt unseres Wegweisers für Heimreisende. Erstens hatten wir gesagt, unsere Position. Zweitens unser Problem, drittens unser Potenzial und schließlich am Ende noch kurz unsere Perspektive. Die beschreibt Paulus im 8. Vers. Da sagt er, wir sind aber getrost. Da wiederholt er das nochmal. Und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus sagt, wir sind geborgen, wir sind festgehalten. Weil Jesus uns eine klar definierte, eine klar bestimmte Perspektive schenkt. Und die lautet, daheim sein beim Herrn. Ankommen bei Jesus. Das ist die verbindliche Zukunftsperspektive für die Christen. Und schauen Sie, damit schließt sich der Kreis zu Vers 1. Da wird am Ende nochmal wiederholt, was Paulus am Anfang schon betont hat. Unser irdisches Haus wird abgebrochen, ein Bau von Gott gebaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ewig im Himmel. Und jetzt am Ende, wie eine Klammer, wird das nochmal gesagt. Wir sind getrost, haben Lust, den Leib zu verlassen, daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn du an ihn glaubst, wenn du an Jesus wirklich glaubst, wenn du ihn als deinen Retter und Erlöser anrufst, wie schwach dein Glaube sein mag, wie groß deine Fragen und Zweifel manchmal sein mögen, aber wenn du dich an ihn klammerst, dann hast du auch den Heiligen Geist. Und dann hast du diese Garantie, dann hast du dieses Unterpfand, dass er dich sicher durchbringt und dass er dich ganz bestimmt nach Hause holen wird. Und du brauchst keine Sekunde mehr daran zu zweifeln. Schauen Sie, das ist das Wichtigste an dieser Zukunft, dass wir dann bei Jesus sein werden. Dass er derjenige ist, der uns durchträgt und der uns in Empfang nimmt. Und dass wir dann auch den Vater, dass wir dann auch Gott, den Vater, von Angesicht zu Angesicht sehen werden, schreibt Johannes in 1. Johannes 3. Wir werden Gott, den Vater, sehen. Das ist den Vater Jesu Christi, den, der diese Welt und uns geschaffen hat. Wir werden den sehen, wir werden dem ins Gesicht schauen. Die Bibel sagt, wenn wir das jetzt täten, dann würden wir vergehen. Dann würden wir umkommen vor der Herrlichkeit und Majestät Gottes. Aber dann wird es soweit sein, wenn wir zu Hause sind. Und wir werden auch jene wiedersehen, die ebenfalls im Glauben an Jesus gestorben sind. Weil Jesus gesagt hat, dass er seine Leute dann bei sich haben will. Und dann werden wir alle gewissermaßen um seinen Thron, um Jesus selbst versammelt sein. Denn er bringt uns nach Hause. Schauen Sie, und je mehr Paulus diese Perspektive bewusst wird, umso mehr wird er bereit dazu, diesen letzten Weg aus der Welt heraus anzutreten. Er hat gesagt, ja, das Sterben ist schwer. Der Tod ist der letzte Feind. Ich nehme das ernst. Aber jetzt am Schluss kann er sagen, ich habe Lust daran, wörtlich, ich habe Wohlgefallen daran, auszuwandern aus dem Leib und daheim zu sein beim Herrn. Verstehen Sie, das ist diese Spannung, in der er noch lebt. Er möchte einerseits lieber überkleidet als entkleidet werden. Aber er kann auch sagen, wenn ich diese Perspektive sehe, ja, dann kann ich mich auch ein Stück weit darauf freuen, dass es heimgeht zum Herrn. Aber er war auch ein Mensch. Er steckte noch in dieser gefühlsmäßigen Spannungslage, wie wir auch. Und an anderer Stelle in Philipper 1, Vers 23 hat er das ganz ähnlich gesagt. Da hat er gesagt, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, noch zu bleiben, um euretwillen. Und darum bleibe ich auch gern. Aber Paulus sagt, ich bin im Prinzip bereit. Das ist keine Todessehnsucht, die er hier hat. Er sagt, im Grunde, ich bin bereit, heimzugehen. Nicht, um diese Welt loszuwerden, sondern um bei Christus daheim zu sein. Und damit hat Paulus uns so ganz nebenbei noch eine Frage beantwortet, die auch unter Christen immer wieder diskutiert wurde und die viele bewegt, nämlich die Frage, was kommt eigentlich unmittelbar nach dem Sterben? Also gewissermaßen, wenn die eine Tür zu und die andere aufgeht, was kommt unmittelbar danach? Das Neue Testament macht ja deutlich diesen neuen Leib. Den bekommen wir, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn die einen zu ihm hin entrückt werden und die anderen, die vorher im Glauben gestorben sind, diesen neuen Leib bekommen. Das liegt in der Zukunft. Aber was ist in der Zwischenzeit? Wenn sie morgen sterben würden, wo wären sie dann? Was wäre dann? Manche sagen, naja, das ist dann der Seelenschlaf, dass man gewissermaßen in Frieden schläft, bis dann die Auferweckung des Leibes kommt. Paulus sagt hier etwas anderes. Er sagt, worauf gehe ich zu, wenn ich diese Welt verlasse? Was erwartet mich hinter der nächsten Tür? Schauen Sie, Philipper 1, Vers 23. Paulus sagt, ich habe Lust, aus dieser Welt zu scheiden und dann den langen Schlaf zu schlafen. Nein, was sagt er? Ich habe Lust, aus dieser Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Und hier in unserem Vers 8 sagt er es genauso. Ich bin bereit, den Leib zu verlassen. Warum? Um daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist die Perspektive. Nicht Jahrhunderte oder Jahrzehnte schlafen, bis der Herr wiederkommt, sondern gleich bei ihm sein. Gewissermaßen in die Arme des Herrn hinein sterben. Das ist die Perspektive der Christen. Das ist unsere Perspektive, auf die wir ganz getrost zugehen dürfen. Er, unser guter Hirte, der uns hier begleitet, er wird uns dort als Erster in Empfang nehmen. Ich denke, darauf können wir uns verlassen. Wir werden daheim sein bei Christus, sagt Paulus. Und darauf dürfen wir ganz getrost zugehen. Was sind wir Christen doch für glückliche Leute? Unsere Position in dieser Welt, zugegeben, ist nicht einfach. Wir leben im Glauben, aber noch nicht im Schauen. Es sind noch viele Fragezeichen, viele Hindernisse. Es löst sich noch nicht alles in Wohlgefallen auf. Das ist unsere Position, aber im Glauben an Jesus. Und das ist dann unser Problem. Wir haben noch mit unserer Vergänglichkeit zu kämpfen. Wir spüren noch so manches von der Bedrohung und dem Schmerz des Todes. Und doch haben wir, das war das Dritte, ein großes Potenzial. Denn schon jetzt hat uns der Herr Jesus seinen Heiligen Geist als Angeld geschenkt. Damit ist er bei uns. Er hält uns fest. Er schenkt uns Mut. Er hilft uns beim Beten. Und dieser Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass Jesus uns wirklich durchbringt. Und daraus folgt dann unsere Perspektive. Das Vierte, dass wir heimkommen zum Herrn. Und auf ewig bei ihm sein werden. Und einmal in der Zukunft diesen Herrlichkeitsleib erhalten werden, den der Jesus schon nach seiner Auferstehung hatte. Aber selbst wenn wir vorher sterben, bevor er wiederkommt, wir sterben in seine Arme hinein. Wir werden bei ihm sein. Alle Zeit. Der Vater eines Kollegen hat kurz vor seinem Tod ein Gedicht geschrieben. Er war schon einige Zeit krank gewesen. Er wusste, dass er bald sterben würde. Der hatte ein langes, langes Leben mit Jesus hinter sich. Und in diesem Gedicht, was er da schreibt, da hört man auch etwas von der Vorfreude heraus, dass es jetzt nach Hause geht. Da schreibt er, die Stunde kommt, es geht nach Hause, zum Herrn, der alles hat bereit. Fernab vom Finsternisgebrause ist überwunden Raum und Zeit. Es strahlt der Ewigkeiten Sonne die Herrlichkeit des Menschensohns, also Jesus. Ihn anzubeten, welche Wonne, zu stehen im Glanze seines Throns. Das Schmelzen aller Leidenwege, die Freude ist des Lebens Grund, auf dem ich mich fortan bewege, zu dienen in dem neuen Bund. Der Herr hat ihn für mich geschlossen, sein Wort sagt es mir frei heraus. Die Gnade, sie ist ausgegossen und reicht, bis ich bei ihm zu Haus. Weshalb willst du noch lange warten? Beeile dich, die Zeit ist kurz. Ich rate dir, sogleich zu starten, sonst endest du im Todessturz. Ich finde es so erstaunlich, wie dieses Gedicht endet. Zum Schluss, da blickt der Dichter nochmal denen ins Gesicht, die ohne Jesus auf das Sterben zugehen, die noch nicht gestartet sind im Glauben. Und er sagt, Leute, bei mir geht's jetzt los. Meine letzte Stunde naht. Du weißt nicht, wann deine naht. Die Zeit ist kurz. Starte, flüchte zu Jesus. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Sag ihm, dass du zugibst, dass du von seiner Vergebung leben willst. Dass dir deine Schuld leid tut, dein Unglaube. All das, was du dem heiligen Gott schuldig geblieben bist. Starte zu Jesus, beuge dich vor ihm, ruf ihn an. Du kannst es überall tun, wo du bist. Er hört dein Gebet. Und das ist typisch für die Christen, dass sie bis zuletzt, solange Gott ihnen Luft zum Atmen gibt, noch anderen helfen wollen, ebenfalls den Weg nach Hause zu finden. Wegweiser für Heimreisende, das wollen wir sein. Denn alles, was Paulus hier geschrieben hat, das gilt ja nur für die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und darum ist die wichtigste Frage für jeden von uns heute am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag, bin ich selbst schon auf der Heimreise? Können Sie das von sich sagen? Ja, ich bin auf der Heimreise. Gehöre ich selbst schon zu Jesus? Habe ich mich an diesen Retter im Glauben geklammert, trotz all meiner ganzen Hindernisse und Probleme, die ich habe, aber dass ich gesagt habe, Herr, ich brauche dich, bitte vergib mir, rette mich. Sei du mein Herr. Gehörst du zu Jesus oder befindest du dich noch auf der Reise in die Verlorenheit? Wenn der Herr mich heute Nacht abrufen würde aus diesem Leben, das ist die Frage, wäre ich dann bereit? Das ist die eine, die entscheidende Frage. Und die andere ergibt sich zwangsläufig darauf. Wie kann ich zum Wegweiser für andere werden? Angenommen, ich gehöre zu Jesus. Ich kann mich auf ihn wirklich verlassen. Wie kann ich zum Wegweiser für andere werden? Für wen soll ich besonders beten, dass sein Herz wach wird, dass er anfängt, nach Jesus zu suchen? Mit wem soll ich reden, solange es noch Zeit ist? Möge der Herr uns wach sein lassen für unsere eigene Situation und für die Situation der anderen Menschen um uns herum. Es gibt eine Antwort auf den Tod. Es gibt den Retter Jesus Christus. Und es gibt diese große Zukunftsperspektive, dass wir heimkommen dürfen, weil Jesus alles für uns vorbereitet hat. Vertraue ihm allein. Amen.